In der Verwaltungsdigitalisierung holpert es noch immer ziemlich. Können Open Source und eine kommunale Cloud-Strategie helfen, den Weg zum digitalen Bürgerdienst zu beschleunigen? Und warum ist es überhaupt sinnvoll, sich auch in kleineren Verwaltungseinheiten über solche Fragen Gedanken zu machen? Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 44 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Die meisten kommunalen Daten liegen auch heute noch dezentral und unstrukturiert auf lokalen Festplatten, auf dem Server im Keller oder in lokalen Rechenzentren. Um effizienter, intern und für die Bürgerinnen und Bürger arbeiten zu können, müssen wir Daten aber nutzbar machen. Davor schrecken viele Verwaltungen aber auch heute noch zurück. Datenhoheit, Datenschutz, Datensicherheit spielen hier eine große Rolle. Erfahrungen zum Bewerten und Entscheiden über eine Cloud-Strategie hingegen fehlen aber oft noch. Wie können Verwaltungen hier vorgehen? Was sollten sie wissen und welche Schritte sind wichtig, bevor die Verwaltung in die Cloud zieht? Das habe ich mit Alex Wallner besprochen. Er ist CEO der Plus Server, einem der wichtigsten Cloud-Dienstleister für Verwaltungen in Deutschland. Er sagt, die reine Betrachtung von Daten und Cloud greift zu kurz. Wir müssen immer auch die Beschäftigten, interne Prozesse und die aktuelle IT- und Softwarelandschaft im Blick behalten. Und wir müssen Open Source noch viel mehr in den Fokus rücken, damit Kommunalverwaltungen auch zukünftig souverän arbeiten können. Hallo Alex, ich grüße dich.
Grüß dich Felix, schön, dass ich da sein darf.
Alex, die Ampelkoalition im Bund, die hat nun rund die Hälfte ihrer Legislatur geschafft. Hat sich da aus deiner Sicht die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung merklich beschleunigt oder werkeln wir da immer noch in der Deutschlandgeschwindigkeit vor uns hin?
Das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Frage, Felix. Und ich glaube, es gibt auch keine eindeutige Antwort. Auf der einen Seite merkt man natürlich im Rahmen der Ampelkoalition und auch im Rahmen der Bundesregierung und den nachgelagerten Behörden, dass ein wahnsinniger Druck auf dem Thema Digitalisierung, auch auf dem Thema Cloud ist und dass man das Thema natürlich voranschieben will. Auf der anderen Seite hat man es natürlich in der Verwaltung mit sehr, sehr viel, wie man heute neudeutsch sagt, Legacy zu tun, das heißt mit Historie, die zu bewältigen ist, mit Personalmangel zum Teil, mit demografischem Wandel in den Verwaltungsstuben. Also ich glaube, es ist ein Mammutthema, das die deutsche Verwaltung noch die nächsten 10 bis 20 Jahre beschäftigen wird.
Ja, du hast gerade schon wichtige Hinweise, glaube ich, ja auch schon angesprochen. Lass uns da mal so ein bisschen in die Verwaltungsstube, wie du sie gerade ja auch genannt hast, mal reinschauen. Denn vieles von dem, was sich ändern muss, da kann die Bundesregierung ja auch nur Rahmen setzen. Kommunen sind ja kein Teil des Bundes, sondern Teil der Länder. Und da müssen die Verwaltungen ja dann oft auch selber ran. Welche Herausforderungen siehst du denn da? Hast du Personalmangel, demografischen Wandel ja schon angesprochen? Welche weiteren Themen hast du da auch auf dem Schirm?
Ja, du findest natürlich wahnsinnig viele alte Applikationen, immer liebevoll Fachverfahren genannt, veraltete Technologien, mit denen natürlich umzugehen ist, die über Jahre gewachsen sind und die natürlich nicht mehr dem heutigen Stand entsprechen, um einen sauberen Service letzten Endes für den Bürger abzubilden. Daraus resultieren natürlich hoch unproduktive Prozesse. Ich glaube, es wird ja immer kolportiert, der Ausdruck, der dann aus dem Drucker kommt, während vorne der Bürger was in ein grafisches User-Interface eingibt. Da wird natürlich teilweise auch übertrieben, aber am Ende ist es schon so, dass sehr viele Prozesse einfach noch nichts mit digital zu tun haben. Und ich glaube, was man ja aus der freien Wirtschaft durchaus sehen und lernen kann, ist, dass Digitalisierung ein sehr holistisches Thema ist. Es ist zum einen natürlich ein Technologiethema und man neigt immer dazu, die Technologie nach vorne zu stellen. Aber in Wahrheit ist es natürlich auch ein kulturelles Thema. Das heißt, die vielen 100.000 Mitarbeiter in der Verwaltung müssen eine andere Art des Arbeitens adaptieren. Dahinter stehen neue Prozesse, die reingebracht werden müssen. Und dahinter steht natürlich auch, dass wir mehrere 100.000 offene Stellen in der öffentlichen Verwaltung haben, die schwer zu besetzen sind momentan. Das sind alles Dinge, die natürlich nicht helfen, die Digitalisierung voranzutreiben. Trotzdem möchte ich schon der Bundesregierung unterstellen, dass sie mit Seriosität und Ernsthaftigkeit an dem Thema arbeiten.
Wir wollen ja heute vor allem über die Themen Cloud und Open Source sprechen. Und da ist ja ein zentraler Punkt, ist ja das Thema Daten, also der Umgang mit Daten vor allem. Und ich glaube, wir sind uns ja wahrscheinlich einig, Verwaltungen könnten effektiver arbeiten, wenn sie mit ihren vorhandenen Daten vernünftig auch umgehen. Was ich selber immer wieder feststelle, viele wissen aber noch gar nicht einmal, über welche Daten sie verfügen und wie sie damit arbeiten können. Die sind auch oft sehr dezentral in irgendwelchen Fachverfahren auf Festplatten gespeichert. Das heißt, es ist auch sehr schwierig, Daten hier miteinander zu verschneiden oder sie auch zentral zugänglich zu machen. Vielleicht fangen wir hier mal an. Was glaubst du denn, wie kommen wir denn bei diesem Status quo, der in nicht allen, aber sehr, sehr vielen Verwaltungen ja immer noch gegeben ist, wie kommen wir denn da weiter?
Das Thema Daten ist natürlich rund um das Thema Cloud das ganz große Thema. Und ich denke, es gibt immer zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist, was du richtigerweise angesprochen hast, Felix, wie kriege ich mehr Intelligenz aus meinen Daten, die verteilt liegen? Und das andere ist natürlich der Bereich Sicherheit. Wie kriege ich mehr Intelligenz aus den Daten, die ich habe? Zum einen ist es, glaube ich, elementar, dass wir über eine klare Datenhoheit sprechen. Das heißt, dass die öffentliche Verwaltung völlige Transparenz und Kontrolle über ihre Daten hat, egal wo sie heute oder in der Zukunft liegen. Das kann in der Cloud sein, das kann im Server in der Stadtverwaltung sein. Die Transparenz muss da sein und natürlich auch entsprechend die Datenhoheit und die Datenverfügbarkeit. Der Föderalismus hilft uns da nicht zwingend, weil natürlich teilweise auch Intransparenz bezüglich der Daten dann sogar innerhalb Bundesländern und bundesländerübergreifend dann ist. Ich glaube, wir haben es ja auch ein Stück weit mitbekommen rund um das Thema Grundsteuer, wo wir alle das Gefühl hatten, wir haben was ausgefüllt, was eigentlich als Daten schon vorliegen müsste, wenn man die Daten nur in der Lage wäre, zusammenzuführen. Und ja. Das heißt natürlich auch, dass verschiedene Applikationen nicht miteinander gesprochen haben, aber natürlich verschiedene behördliche Bereiche nicht gesprochen haben. Also das Thema Kulturprozesse ist auf der einen Seite ein sehr wesentliches. Auf der anderen Seite ist natürlich nicht verhandelbar für den deutschen Bürger, dass natürlich auch hochsensibel mit den Daten umgegangen wird. Ich glaube, es gibt keinen sensibleren Datensatz als die Datensätze der deutschen Bürger. Und ich glaube auch die Toleranz der Bürger, wenn da irgendwelche Vorfälle wären, wäre gegen null. Insofern wird die öffentliche Verwaltung immer diesen Spagat gehen müssen zwischen extremer, massiver, sage ich mal, Datensouveränität, Datensicherheit und auf der anderen Seite natürlich unheimlich innovationsgetrieben in der Lage zu sein, ähnlich wie die freie Wirtschaft, das Maximale aus den extrem verteilten Daten rauszuholen. Es gibt Ansätze, die mir sehr gut gefallen. Ich möchte an der Stelle mal auch den GovTech Campus hervorheben, der sich selber zum Ziel gesetzt hat, Anforderungen kommunaler Anbieter mit potenziellen Anbietern zusammenzubringen. Also wenn es zum Beispiel Applikationen gibt, die angefordert werden in gewissen Stadtverwaltungen für Bürger, dass entsprechend dann ein Ökosystem gebaut wird, das Lösungen dafür baut, die wiederum dann replizierbar sind auf andere Kommunen oder Verwaltungen, die ähnliche Anforderungen haben. Ich glaube, genau da müssen wir hin, dass das Rad nicht in jeder Verwaltungsstube neu erfunden wird, sondern dass wir replizierbar Datenlösungen haben, die dann auch miteinander sprechen und ineinander greifen.
Du hast eine ganze Reihe von Aspekten jetzt angesprochen. Lass uns die vielleicht mal ein bisschen aufdröseln, die besonders wichtig sind. Du hattest zum Beispiel ja auch das Thema Datenhoheit angesprochen. Datenhoheit heißt ja jetzt erst einmal sozusagen übersetzt eigentlich nur, man ist in der Lage, mit den Daten selbst umzugehen, darüber zu entscheiden, was mit diesen Daten auch passiert. Das ist eine sehr verkürzte Übersetzung. Aber welche Anforderungen siehst du denn, gerade wenn es dann eben auch darum geht, die Datenhaltung, also das Speichern und Vorhalten der Daten zu geben, welche Anforderungen siehst du da, die kommunale Verwaltung kennen sollten und auch befolgen sollten?
Also du hast einen richtigen Punkt angesprochen, Felix, zum Thema Datenhoheit. Um das zu ergänzen, für mich ist Datenhoheit wirklich die Transparenz und die Kontrolle zu haben. Das heißt, ich habe Transparenz über welche Daten habe ich und ich habe die volle Kontrolle über die Daten, wo sie residieren und wo ich sie hinbewege und wie ich sie hinbewege. Das sind zwei sehr elementare Themen, wo, glaube ich, jedes Industrieunternehmen, aber auch vor allem die öffentliche Verwaltung besser werden kann und muss. Darüber hinaus hast du natürlich rund um das Thema Datensouveränität noch Aspekte wie die gute alte DSGVO. Du hast aber auch natürlich dann das Thema Rechtsraumsicherheit, was in der öffentlichen Verwaltung ein großes Thema ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf externe Cloud-Angebote zugreife und lege meine Daten zu einem externen Provider, unterliegt er eigentlich der gleichen Legislative, wie ich das mache. Das ist teilweise sehr entscheidend, gerade wenn man das Thema Patriot Act aus USA auch sich betrachtet und auch Themen, die da immer wieder auch hochkommen rund um das Thema Datensicherheit außerhalb des Rechtsraums. Ein weiterer wichtiger Punkt in der öffentlichen Verwaltung ist das Thema operationale Souveränität, das heißt die Auditierbarkeit und natürlich auch die Transparenz des Cloud-Providers entsprechend bei den operationalen Abläufen. Das sehen wir bei vielen unserer Kunden, dass es unseren Kunden aus der öffentlichen Verwaltung möglich sein muss, ständig auch uns auditieren zu können im eigenen Sinne der Prozesse, die in der öffentlichen Verwaltung herrschen. Und dann haben wir natürlich, sagen wir mal, das ist dann das oberste Paradies des Datenschützers, natürlich auch die technologische Souveränität, die dann in Richtung Open Source geht, also auch in das Thema frei zu sein von Softwarerechten Dritter und entsprechend sich da auch komplett unabhängig zu machen. Und das Thema Open Source ist ja auch ein großes in der öffentlichen Verwaltung gerade.
Ja, da können wir, glaube ich, auch sehr gut anknüpfen an dieser Stelle. Und in der Tat, ich glaube, was neu ist, ist es nicht. Kann mich so an viele Open-Source-Projekte auch in Verwaltungen erinnern über, ich glaube, so im Prinzip inzwischen jede Form von Software hinweg auch betrachtet. Aber richtig durchsetzen konnte sich Open-Source bis heute ja weder in der freien Wirtschaft noch in der öffentlichen Verwaltung. In manchen Fällen ist ja sogar auch der Umgang damit ja eher noch so ein, naja, ich sag mal, strittig. Es gibt Bundesländer, auch der Bund zum Beispiel, die schreiben ja einen Vorrang von Open Source in immer mehr Gesetze, auch Vergabevorschriften mit rein. Andere Verwaltungen schrecken da heute noch deutlich vor zurück. Wir hatten ja vor kurzem auch aus Baden-Württemberg so einen Fall, wo Verwaltungen die Nutzung von Open Source sozusagen ja verboten, in einer Ausschreibung verbieten wollten. So aus deiner Sicht als Experte, welche Rolle hat denn Open Source heute und was versprichst du dir von der Nutzung von Open Source in der öffentlichen Verwaltung?
Ja, du hast völlig recht, Felix. Das Thema Open Source geistert ja schon über 20 Jahre rum. Und als Ketzer könnte man natürlich sehr wohl sagen, es hat sich nie durchgesetzt. Ich glaube schon, dass sich die Situationen etwas gewandelt haben. Wenn man sieht, dass der Bund ja auch sehr, sehr stark in Open Source und in Open Source Entwicklung auch investiert hat, das hat schon Früchte getragen. Wir selber sind ja Gründungsmitglied von Gaia-X und im Rahmen von Gaia-X ja auch Gründungsmitglied des Sovereign Cloud Stack, der im Prinzip eine skalierbare Enterprise-Plattform, Cloud-Enterprise-Plattform auf Open Source Basis kreieren sollte und kreiert hat. Da war ja der Bund auch sehr, sehr stark und finanziell auch stark investiert in dieses Thema. Und wenn man heute sieht, die Projekte, die wir realisieren, dann sind so die alten Sorgen, die rund um Open Source existiert, sind, die sind obsolet. Früher hat man sich Sorgen gemacht, dass Open Source nicht stabil ist, dass Open Source nicht skaliert, dass eventuell es auch zu people-intensiv ist, dass man zu viel Know-how dafür braucht, um das Thema auch weiter zu pflegen. Ich denke, diese Themen gehören der Vergangenheit an. Trotzdem ist es halt heute immer noch so, dass in der öffentlichen Verwaltung wie auch in der freien Wirtschaft Open Source heute nicht der Standard ist und insofern da natürlich auch transformative Arbeit notwendig ist. Der Standard in vielen öffentlichen Verwaltungen ist heute immer noch VMware. Und VMware-Umgebungen sind jetzt nicht böse oder schlecht, ganz im Gegenteil. Sage ich mal, man muss da sicherlich in Zukunft auch einen gesunden Mix im Sinne der Datensouveränität finden, wo passt es für mich absolut mit VMware-basierten oder US-Software-unternehmensbasierten Lösungen? Wo muss ich quasi die oberste Zwiebelscheibe der Souveränität anfassen, indem ich halt auch Open Source dann einsetze? Ich glaube, das wird nie ein Entweder-Oder sein, sondern das wird immer ein Und sein. Und ich glaube, da wird es auch eine saubere Koexistenz geben müssen, wo die Datenschützer dann auch Klarstellung beziehen müssen, für welche Datensätze brauche ich welchen Grad an Souveränität?
Wir reden ja heute vor allem ja auch nicht nur für ITler. Deswegen vielleicht eine Bitte. Kannst du VMware einmal gerade für alle anderen Hörerinnen und Hörer einmal erklären?
Ja, das ist das, wenn man so lange in der Branche ist, dann setzt man viele Dinge manchmal voraus. Danke genau. Für den Hinweis, Felix. VMware ist einfach eine Virtualisierungsplattform, die in der Industrie wie auch in der öffentlichen Verwaltung ein Standard geworden ist die einfach die Möglichkeit gibt, Hardware-Architekturen hocheffizient einzusetzen. Sie werden heute bei jedem öffentlichen und privatwirtschaftlichen Kunden die Softwarefirma VMware in der Virtualisierung von Hardware im Einsatz sehen. Und wie gesagt, das ist auch technologisch eine ganz feine Lösung. Entspricht nicht den obersten Prinzipien der Souveränität. Insofern muss man das sicherlich immer im Benchmark mit Open Source dann auch abwägen.
Wir wollen ja heute vor allem ja auch über die Themen Open Source, gerade auch im Kontext zum Beispiel von Cloud-Dienstleistungen sprechen, also im Bereich der Datenhoheit, wie Open Source dort ja auch wirken kann. Wir haben jetzt sehr allgemein über die Nutzung von Open Source in Verwaltungen gesprochen. Wie sieht es denn aktuell aus, Nutzung von Open Source in Cloud-Umgebungen? Wie verbreitet ist dort? Ist das dort? Oder sehen wir da auch eher so die typischen Hyperscaler mit ihren eigenen Lösungen, die in der freien Wirtschaft ja auch schon sehr, sehr große Marktanteile ja auch an sich binden konnten?
Ja gut, die Verwaltung hat natürlich Einschränkungen in der Nutzung von US-Hyperscalern. Das ist per Definition heute so. Das kann man gut finden oder nicht, aber das ist sicherlich heute ein Faktum. Und natürlich gibt es den klaren Wunsch, auch Open-Source-basierte Lösungen zu beziehen. Das ist auch der Grund, warum unter anderem wir natürlich auf Basis, wie ich es vorher beschrieben habe, von Gaia-X und dem Sovereign Cloud Stack da eine hochstandardisierte Lösung gebaut haben. Der Wunsch von Open Source ist natürlich immer, Unabhängigkeit zu bewahren. Das heißt, wenn man es jetzt mal vergleicht mit vielen US-Hyperscalern, wo Datenformate gewählt werden, die einfach nicht die Kontrolle über die Daten in hundertprozentigem Maß ermöglichen, ist die Idee von Open Source natürlich, dass ich sehr providerunabhängig bin. Das heißt, Daten immer wieder bewegen kann, in dem Sinne, wie ich das will. Das heißt, aus meinem eigenen Rechenzentrum raus, auch wieder zurück oder zu einem anderen Provider und da halt die völlige Kontrolle behalte. Das ist das technologisch Charmante an Open Source, dass die Daten einfach da nicht gelockt werden, sondern entsprechend dem Kunden immer frei verfügbar bleiben und auch entsprechend dann skalierend so weitergetrieben werden können. Das wird auch schon von sehr vielen Kunden genutzt. Wir haben mit einer großen Bundesbehörde in diesem und im letzten Jahr ein großes Projekt gemacht, das in das Thema auch massiv eingezahlt hat, rund um Daten im Gesundheitsumfeld auch. Das ist heute auch Standard, das so zu tun. Ich würde heute auch nicht empfehlen, wenn man kein Know-how in der eigenen Verwaltungsstube hat, selber große Open-Source-Umgebungen hochzuziehen. Aber sehr wohl gibt es natürlich zum Beispiel von uns Cloud-Dienstleistungen auf Open-Source-Basis, die heute schon perfekt genutzt werden können. Trotzdem sehen wir auch da, wie ich es vorher gesagt habe, es ist immer ein Mix aus der heutigen Realität. Das heißt, VMware-basierte Umgebungen, die einfach in die Cloud gebracht werden und von dort dann in der Cloud in Richtung Open Source weiterentwickelt werden. Mhm.
Jetzt ist mir vorhin genau das passiert, was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte. Wir haben jetzt beide von den Hyperscalern gesprochen. Wie unterscheiden sich denn so die sogenannten Hyperscaler, also zum Beispiel Amazon oder AWS vorneweg, von anderen Cloud-Anbietern? Was ist da so der markante Unterschied? Warum hat man da so eine eigene Kategorie inzwischen ja auch gebildet?
Ja gut, grundsätzlich Hyperscaler ist ja abschließend, glaube ich, kann man im Wesentlichen im Sprachgebrauch sagen, Google, Amazon Web Services und Microsoft, wie du richtig gesagt hast. Warum nennt man die Hyperscaler? Weil sie global vermeintlich unendlich skalieren. Im Wesentlichen ist der Unterschied, auf der einen Seite, die Hyperscaler haben eine wahnsinnige Fertigungstiefe in der Art und Weise der Lösungen, die sie anbieten, weil sie natürlich global unfassbar viele Kunden haben. Auf der anderen Seite basiert natürlich das komplette Offering eines Hyperscalers auf Standards. Und wir sehen heute sehr oft in der öffentlichen Verwaltung, dass Standards nicht gut genug sind, weil natürlich die ganze Denke eines Hyperscalers immer darauf basiert, dass ein Kunde im Wesentlichen cloud-ready ist mit seinen Applikationen. Und da sehen wir halt heute, dass das in der öffentlichen Verwaltung nicht der Fall ist. Das heißt, unabhängig von der Souveränitäts- und Rechtsraumdiskussion, die natürlich immer im Raum steht bei einem OS-Provider, haben wir natürlich schon auch die Situation, dass sehr viele in der öffentlichen Verwaltung auch an die Hand genommen werden müssen und im Rahmen der Fachverfahren und im Rahmen der Historie, die sich in den Rechenzentren angehäuft hat, eine IT-Modernisierungsreise antreten müssen, wo sie auch Partner brauchen, wie zum Beispiel uns oder unser Ökosystem, die ihnen helfen, die kommenden Jahre auch sinnvoll zu überstehen und in die Cloud zu gehen. Um es dir mit einfachen Worten zu sagen, wenn ich einfach noch nicht Cloud-ready bin, hilft es mir nichts, wenn ich den weltbesten Cloud-Stack vor die Füße geworfen bekomme. Ich kann damit einfach nichts anfangen. Und diese Brücke zu bauen, das ist der Job, den die lokalen Cloud-Provider jetzt momentan halt antreten.
Dann lass uns auch genau darüber, über diese konkreten Anforderungen, aber auch über das Vorgehen, gerade auch aus der Perspektive einer Kommunalverwaltung ja auch mal sprechen. Mein Eindruck ist ja, dass auch heute, ich glaube, die überwiegende Zahl an Kommunalverwaltungen ja eher noch vor der breiten Nutzung bei Cloud-Dienstleistungen ja auch zurückschreckt. Oftmals einfach nur pauschal aus dem Grund Datenschutz, ohne da groß zu prüfen, aber das ist das ploppt irgendwann auf. Man kann es gar nicht so richtig überblicken, was überhaupt die Anforderungen sind, was die Auswirkungen sind. Also geht man vielleicht eher nochmal davon aus, dass man das gar nicht wirklich selber nutzen kann. Und wenn wir uns so anschauen, die meisten Dienstleistungen auf kommunaler Ebene werden betrieben über den Server, der im eigenen Keller steht, über regionale oder manchmal sogar auch nur sehr lokale Rechenzentren, die irgendwo in der Nähe vom Rathaus stationiert sind. Oftmals ist es ja auch bis heute so, dass viele Daten ja wirklich nur auf dem Desktop-PCs der Sachbearbeitung auf einer Festplatte hinterlegt sind, noch nicht mal in einem DMS oder sonst irgendwo. Das ist ja oftmals eher die Regel als die Ausnahme, gerade bei den nicht, bei den Fachverfahren, die jetzt nicht standardisiert für ein ganzes Bundesland oder für den Bund auch funktioniert. Wenn wir uns das dann mal anschauen, eine Verwaltung, die jetzt sagt, okay, wir müssen langsam wohl mal dieses Cloud-Dings ausprobieren, wir stehen da aber noch ganz am Anfang. Wie sollte denn eine Verwaltung da vorgehen? Welche Gedanken sollte sie sich denn ganz am Anfang machen, um so einen Umstieg und den Betrieb in eine Cloud-Umgebung auch sinnvoll zu schaffen?
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich glaube, die, wenn man abschließend auch beantworten könnte, wären wir vieler Probleme ledig, Felix. Lass dir mal meine Sichtweise darauf geben. Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig zu verstehen, und das haben wir auch aus der freien Wirtschaft gelernt, dass ein Cloud-Projekt nur vordergründig ein technologisches Projekt ist. Du hast Und nochmal, da ist ja die öffentliche Verwaltung, das sind ja keine Aliens, das sind Menschen wie du und ich, die könnten genauso in der freien Wirtschaft arbeiten. Und entsprechend gibt es da natürlich Barrieren. Du hast zum einen natürlich das Thema Prozesse. Sind Prozesse, die sich seit langen Jahren eingeschliffen haben, die aktiv verändert werden müssen, wenn die Datenlagerung außerhalb des eigenen Rechenzentrums ist. Du hast das Thema Souveränität angesprochen und das Thema Level of Comfort. Wie komfortabel fühle ich mich eigentlich damit, wenn meine Daten außerhalb liegen? Da sehen wir sehr oft, dass eine Divergenz besteht zwischen den Leitungen der kommunalen Verwaltung und dem operativen Doing. Ich sage mal, verstandesmäßig sagt jeder, klar, wir müssen in dieses Cloud-Thema einzahlen. Aber sehr viel Unwissenheit und natürlich auch Verunsicherung rund um das Thema Datensouveränität führt dann dazu, lieber mal gar nichts zu machen und lieber die Dinge so zu lassen, wie sie immer waren. Das Thema Kultur ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges und da sprechen natürlich auch über das Thema Innovationskultur. Das heißt, wie verpflichtet fühlt sich eine kommunale Verwaltung auch, die Services für die Bürger entsprechend zu verbessern und sag ich mal, auf aktuellen Stand zu bringen. Und darüber wird ja auch viel gesprochen. Ich glaube, das prominenteste Beispiel, was da immer angeführt wird, ist, wie kompliziert es in Deutschland ist, ein Auto an- und abzumelden. Das sind einfach Themen, wo wir einfach, glaube ich, in der öffentlichen Verwaltung auch den Anspruch an den Bürgerservice einfach nach oben bringen müssen. Ich kann dir eins sagen, Felix, die Technologie ist verfügbar. Die Technologie ist auch souverän verfügbar und ist auch so verfügbar, dass sie jede kommunale Verwaltung, jede Bundesverwaltung, jede Landesverwaltung problemlos einsetzen kann. Der Weg dahin ist das Schwierige und da ist der Mensch dazwischen oft das Thema und das Hindernis. Aber nochmal, das ist jetzt auch kein Fingerpointing von mir in Richtung öffentliche Verwaltung. Das ist ein Thema, das wir auch in der freien Wirtschaft sehr oft sehen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, so du für dich steht am Anfang eher nochmal so eine Art Change-Management-Prozess auf Ebene der Menschen, um hier auch klar zu machen, welche Folgen eine Veränderung mit sich bringt, aber vor allem welche Vorteile damit auch verbunden sind, damit die Herausforderung auf der Ebene erst einmal auch abgewickelt werden können? Oder würdest du da direkt ein bisschen handfester auch an die Sache rangehen?
Ja, ich glaube, man muss natürlich praxisbezogen und handfest an die Sachen rangehen. Aber grundsätzlich ist dein Assessment schon richtig. Also ich denke, man muss da tatsächlich am Menschen anfangen und einfach die Brücke zur Technologie dann bringen und an konkreten Use Cases, die dann für eine jeweilige kommunale Verwaltung auch von Relevanz sind, auch entsprechend dann beginnen, solche Change-Prozesse einzuleiten. Und da, denke ich, geht es um Use Cases zum einen, die heute schon vorhanden sind, aber wie ich es gesagt habe, natürlich auch irgendwo der Hunger nach Innovation, den die Bürger ja auch teilweise haben, um dann zu sagen, wie kann ich eigentlich meinen Bürgerservice auch verbessern, indem ich moderne Technologien einsetze, die mir ein neues Level an Agilität geben als Verwaltung. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, Cloud-Readiness-Workshops zu machen, auch Daten-Workshops zu machen, wo man einfach mal analysiert, welche Daten liegen vor, was kann man damit machen, wie kann man die miteinander verknüpfen. Sicherlich auch Ökosysteme wie den GovTech Campus zu nutzen und darauf einzuzahlen. Das sind sicherlich ganz, ganz probate Mittel, um da auch Praxisbezug reinzubekommen.
Du hast gerade die Vorteile, gerade auch im Bürgerservice ja schon angesprochen, die man sich verspricht von cloudbasierten Lösungen. Um vielleicht auch das mal so ein bisschen transparenter zu machen, was dort erreichbar ist und was vielleicht auch nicht erreichbar ist. Hast du denn Beispiele, gerade so aus dem Bereich des Bürgerservices, wo man relativ schnell in einer Verwaltung, aber auch als Bürgerinnen und Bürger erkennen kann, ja, da verändert sich was und zwar verändert sich da was zum Guten. Was können denn da aus deiner Erfahrung heraus gute Projekte sein, die sich auch in anderen Verwaltungen schon bewährt haben?
Also das Beispiel, das ich ja gerade schon genannt habe, ist das Thema Auto an- und abmelden. Das ist wahrscheinlich was 40 Millionen Deutsche direkter oder indirekter Form immer wieder angeht. Und das sind natürlich, was man neudeutsch so nennen würde, Quick Wins, wo man auch relativ schnell auch dem Bürger klar machen kann, dass sich Dinge positiv bewegen. Jetzt sehen wir, da sind einige Bundesländer weiter als andere, wo wir natürlich dann schon wieder mit einem Augenrunzeln sagen können, Da haben wir wieder den Föderalismus. Das heißt, wir haben natürlich schon die Thematik, wenn einzelne Bundesländer da massive Fortschritte und auch tolle Sachen umgesetzt haben, warum kann man das nicht einfach dann auch kopieren und woanders auch nutzen? Und so ein bisschen auch dieses Not Invented Here, diese Not Invented Here-Einstellungen auch ablegen und Dinge dann von einfach übernehmen, die woanders schon gut gelaufen sind. Wie gesagt, das hat die, glaube ich, die Bundesregierung auch verstanden. Darum gibt es auch solche Organisationen, ich sage jetzt wieder wie GovTech Campus, um Replikation von funktionierenden Lösungen dann auch möglich zu machen. Aber wie ich es vorher auch gemeint habe, das ist natürlich auch ein Kulturshift und ein Umdenken in den Prozessen. Und ich denke, dieses Outdoor-An- und Abmeldebeispiel ist ein sehr gutes, wo man aus einem sehr manuellen Prozess, wo die Leute heute in ein Amt gehen müssen, teilweise eine Nummer ziehen müssen. Ich habe das selber vor einem Jahr gemacht, wo man eigentlich sieht, dass in anderen Ländern oder teilweise schon in Bundesländern Dinge völlig digital und automatisiert funktionieren und wo einem dann eine Plakette zugeschickt wird und man sie sich nicht holen muss. Und solche Dinge gehen. Die sind umsetzbar, das sind Quick Wins. Wenn man dann tiefer reingeht in steuerliche Sachen, in polizeiliche Sachen, sind sicherlich dann noch andere Komplexitäten, die auch länger brauchen werden, die auch, wo ich dann sage, das wird 5 bis 10 Jahre Minimum dauern, bis wir da den Digitalisierungsgrad haben können, den wir wollen. Aber wie gesagt, wichtig ist halt immer Quick Wins auch zu erzielen, wo der Bürger sieht, Mensch, da rührt sich was, da geht was vorwärts, Deutschland wird ein modernes Land.
Nehmen wir jetzt mal an, ein einfaches Beispiel, Kfz oder anderes, du kennst da bestimmt die richtigen Beispiele. Vor Ort wurde die Entscheidung getroffen, wir wollen das jetzt machen, wir wollen migrieren. Wir wissen auch, um was es geht. Wie würde man denn als Verwaltung vorgehen, wenn man jetzt sagt, folgende Dienstleistung haben wir, die läuft im Moment mies oder nicht so bürgerfreundlich, wie man sich das vorstellen kann, und wir wollen das Ganze cloudbasiert umsetzen. Wie würde man als Verwaltung vorgehen, wenn man so die grundsätzlichen Entscheidungen für das Go bereits auch getroffen hat? Also was sind so die operativen Schritte, die dann folgen?
Grundsätzlich kann ich jetzt wahrscheinlich nur sagen, wie ich vorgehen würde. Du hast natürlich zum einen die Ökosysteme, die vom Bund, aber auch von den Landesbehörden zur Verfügung gestellt werden. GovTech Campus, GovDigital und so weiter, die natürlich da auch beratend zur Seite stehen und sagen, gibt es ähnliche Anforderungen, die schon woanders in ähnlicher Form abgebildet wurden und gelöst wurden. Falls die Antwort ja ist, kann man da die Verbindung dahin schalten. Falls die Antwort nein ist, kann man sicherlich über solche Ökosysteme dann auch geeignete Partner finden, die sowas dann hocheffizient bauen können. Das heißt einfach, um das Know-how, das natürlich mannigfaltig in der öffentlichen Verwaltung vorhanden ist, aber halt sehr distribuiert ist, einfach zu kanalisieren und dann zu nutzen. Diese Ökosysteme gibt es, die werden auch angeboten. Und das würde ich persönlich immer nutzen, wenn ich jetzt eine kommunale Verwaltung wäre, dahin zu gehen und Kontakt zu suchen.
Das heißt, so für dich wäre so der erste Schritt gar nicht mal irgendwie so die ganz große Technikfrage zu stellen, sondern zu sagen, okay, irgendwo muss es das doch schon geben in der Bundesrepublik. Lass uns mal gucken, wer das umgesetzt hat und können wir uns dort andocken? Also können wir einfach sozusagen mitmachen.
Genau, Replizierbarkeit, genau.
Alles klar. Und wenn das nicht gegeben wäre, dann sozusagen käme sozusagen die aufwendige, teure Lösung, man sucht jemanden, der das Ganze für einen baut.
Ganz genau. Aber auch da wieder, die Anforderungen sind ja klar in Richtung Souveränität etc. Dann kann man da entsprechend auch wieder das Thema Open Source mit reinbringen. Da muss die Technologie auch abgewägt werden. Aber nochmal, wie ich es vorher gesagt habe, Technologie, das sind lösbare Themen. Die ist vorhanden, die ist auch im guten Maß vorhanden. Die richtigen Provider, die richtigen Ökosysteme finden und dann die Lösungen ausrollen und idealerweise dann halt auch wieder der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung stellen, weil ich glaube, dass es sehr wenig kommunale Verwaltungen gibt, die exklusive Anforderungen haben. Ich denke, sehr viele kommunale Verwaltungen haben sehr ähnliche Anforderungen am Ende des Tages.
Das stimmt. Lass uns zum Ende hin vielleicht den Blick noch mal ein bisschen weiten. Wir haben jetzt ja sehr intensiv über die klassischen Bürgerdienste gesprochen, wenn es dort einen entsprechenden Cloud-Kontext ja auch gibt. Aber Kommunen haben ja Aufgaben, die deutlich über Bürgerdienste hinausgehen. Fangen wir einfach nur mal an mit dem Thema innere Verwaltung. Also wer hat wann Urlaub und wie kann man das zum Beispiel auch miteinander harmonieren? Aber zum Beispiel auch Verkehrsmanagement in der Verwaltung, Betrieb von jeglicher Infrastruktur mit unterschiedlichsten Standorten, die verbunden werden müssen, von Schulen über Kindergärten, Bauhöfe und so weiter. Was sind denn so klassische Themen, die du siehst, bei denen Verwaltungen schnell Effizienzgewinne mit einer Cloud-Lösung auch erzielen können? Also wo macht es Sinn, gerade am Anfang draufzuschauen, um, wie du es vorhin ja auch gesagt hast, gerade am Anfang so Quick Wins abzuholen und Effizienzgewinne dann auch zu realisieren?
Das ist natürlich auch im Bundesbehördenbereich, hast du Dinge, die dem Bürger sehr transparent sind. Wenn man in den gesundheitlichen Bereich reinschaut, zum Beispiel alles, was darunter organisiert ist, so Gesundheitsämter, Robert-Koch-Institut und so weiter, da haben wir natürlich einen hohen Transparenzgrad als Bundesbehörde auch gegenüber dem Bürger, wie schnell und wie digital die Dinge da funktionieren. Das sind sicherlich Quick-Win-Themen, interne Abläufe und so weiter. Ich habe mal ein bisschen ketzerisch beim digitalen Staat letztes Jahr gesagt, dass da oft Cloud die Antwort ist auf eine Frage, die keiner gestellt hat. Für mich ist Cloud ein wahnsinnig wichtiges Vehikel in die Digitalisierung. Aber natürlich müssen die Applikationen und die Fachverfahren entsprechend auch Schritt halten. Und ich denke, man ist gut beraten, wenn man über das Thema Cloud, Agilität, Flexibilität, Elastizität spricht, im gleichen Maß auch sehr, sehr kritisch die Applikationswelt mit anzuschauen. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, warum ich glaube, dass ein Hyperscaler manchmal nur bedingt hilfreich ist, weil die Hyperscaler natürlich selber auch Schwierigkeiten haben mit einer teilweise veralteten Applikationsumgebung beim Endkunden. Und ich denke, dass man sehr, sehr oft auch im Bundesbehördenbereich einen Schritt zurückgehen muss und sagt, man muss die Fachverfahren erstmal auf den Stand bringen, der entsprechend 2023-like ist, um dann auch tatsächlich Cloud-Dienstleistungen, die heute auch schon verfügbar sind, im vollen Maße nutzen zu können. Das ist da, wo ich dann sage, da muss man dann wahrscheinlich auch ein bisschen Geduld haben über ein paar Jahre und auch die Puste haben, um durchzuhalten. Weil da sprechen wir über komplexe Verfahren, wie zum Beispiel die innere Sicherheit, über Steuerverfahren und so weiter, wo man einfach über den Move in die Cloud das Thema nicht heilt, sondern wo man halt auch in der Anwendung anfangen muss.
Das heißt, es stehen im Prinzip immer noch eine ganze Reihe von Aufgaben bevor, die man wahrscheinlich erst einmal angehen sollte, bevor man sich über das Thema Migration in eine Cloud-Umgebung auch Gedanken machen muss, zumindest in den jeweiligen Fachbereichen. Da kann es dann natürlich dann auch wieder unterschiedlich auch aussehen. Ist denn vielleicht so als Abschlussfrage an dieser Stelle, wie hoch schätzt du denn die Relevanz beim Thema Cloud Computing für Verwaltung heute ein und wie unterscheidet sich diese Relevanz jetzt aus deiner ganz persönlichen Sicht in, sagen wir mal, 5 Jahren? Ist es, also sind wir da auch im Bereich des Hyperscalings der Relevanz oder ist das eher ein stetiger, langsamer Prozess, der hier das Thema Cloud über die nächsten Jahre befeuern wird?
Ja, ich glaube, erstmal muss man klar sein, dass Cloud Computing nicht das Synonym mit Hyperscaling ist. Also es gibt deutsche Cloud-Provider, wie zum Beispiel die Plus-Server, die heute Cloud-Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung problemlos anbieten können. Wenn man sich die letzten 5 Jahre angeschaut hat, dann hat man sich in der Verwaltung dem Thema Cloud Computing langsam genähert. Wir merken jetzt, dass wir sehr viele Projekte mittlerweile in der Umsetzung haben. Das sind immer noch teilweise Inseln, wo das Wasser getestet wird und wo man schaut, wie funktioniert das und wie läuft das ab. Die Bedeutung des Cloud Computings für die öffentliche Verwaltung wird die nächsten 10 Jahre dramatisch steigen. Und die andere Frage, um deinen Hyperscaler-Aspekt nochmal reinzubringen, ist natürlich, wie wird sich parallel zum Cloud Computing das Thema Datenschutz und Datenschutzrecht entwickeln? Und je nachdem, wie sich das entwickelt, werden die Türen dann weiter oder weniger weit offen sein für US-Hyperscaler und für amerikanische oder außereuropäische Provider. Das ist aber dann eine separate Diskussion, die, sagen wir, unabhängig vom technologischen Aspekt des Cloud Computings ist. Das Cloud Computing ist das elementare Vehikel in die Digitalisierung. Es ist nicht die einzige Antwort, aber es ist das elementare Vehikel dahin. Und welche Lösungen dann genutzt werden können, das wird das Datenschutzrecht dann zeigen. Da wird auch, da wird uns Schrems auch immer wieder formatieren und wird immer wieder dafür sorgen, dass gewisse Themen dann nicht genutzt werden können. Das ist dann richtig so oder nicht. Ich glaube, dass die Datenschützer einfach immer klarer Stellung beziehen müssen, welches Level an Souveränität welche Daten brauchen. Und ich glaube, uns muss einfach klar sein, wenn wir auf der einen Seite sagen, Mensch, warum ist die öffentliche Verwaltung nicht ein bisschen offener gegenüber US-Hyperscalern? Möchte ich immer jeden auch daran erinnern, dass wehe, wenn mal irgendwas mit Bürgerdaten wäre, dann wäre die öffentliche Verwaltung sofort wieder im Kreuzfeuer. Also ich verstehe die öffentliche Verwaltung schon auch sehr, dass sie mit Bürgerdaten maximal sensibel umgehen.
Und wir haben ja auch, vielleicht das so zum Abschluss noch von meiner Seite, wir haben ja auch aktuell in vielen Branchen die Diskussion um, ich sag mal, eine europäische oder eine deutsche Technologieautonomie. Und es wäre ja wahrscheinlich vermessen zu sagen, naja, gerade beim Thema Cloud, was vielleicht später ja mal so eine Art, auch hier sehr verkürzt, so eine Art Betriebssystem für die deutsche Verwaltung, für deutsche Bürgerdienste auch sein kann, dass wir da sagen, okay, jo, machen wir alles über AWS und dann lagern wir vielleicht noch irgendwie zur Sicherheit hier oder da was zu Google aus und ansonsten lassen wir die halt machen. Ich glaube, da ist es ja auch wichtig, dass wir vernünftige Antworten finden, wie wir in Deutschland auch damit umgehen können. Das als Wort zum Sonntag, auch wenn heute Tag der Aufnahme, wo wir jetzt müssen überlegen, Donnerstag ist heute, genau, Donnerstag ist, genau. Was siehst du denn als größte Herausforderung, Alex, was jetzt sowohl der Gesetzgeber, aber auch die Verwaltung angehen müssen, damit wir da hinkommen zu diesem Optimalbild, wie du es vorher noch beschrieben hast? Was müssen wir auf gesetzgeberischer Ebene, was müssen wir aber auch ganz handfest machen? Hast du da so 2, 3 Punkte, wo du sagst, da müssen wir jetzt rein?
Ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, es ist die Prozesse, die Fachverfahren knallhart überarbeiten, zukunftsready machen. Ich glaube, man braucht auch eine klare Vision, welche Services, welche Dienste man für die Bürger in Zukunft anbieten will, um einfach als digitaler Staat auch wahrgenommen zu werden. Man braucht diese Zielbilder. Ich weiß, dass man in verschiedenen Gremien daran auch arbeitet. Auch die deutsche Verwaltungs-Cloud-Strategie geht genau in die Richtung. Aber ich glaube, da muss man jetzt einfach auch durchgängig werden und man muss aus meiner Sicht die Hürden des Föderalismus überwinden. Das heißt, einfach klar machen, dass die Länder zusammenarbeiten, dass das, was der Bund vorgibt, auch von den Ländern mit umgesetzt wird, dass die Kommunen nicht das Rad neu erfinden, sondern dass man immer wieder die Möglichkeit hat, replizierbare Lösungen auch zu machen. Wenn man sich das anschaut, dass, glaube ich, rund 5 Millionen Menschen heute in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, wenn wir da nicht in der Lage sind, replizierbare Lösungen hinzubekommen, die immer wieder dann auch eingesetzt werden können, dann wird uns das Ganze viel, viel zu lange dauern. Und da, glaube ich, ist der Aufruf immer wieder, über die Hürden des Föderalismus drüber zu springen, glaube ich, auch politisch ein sehr, sehr wichtiger. Ansonsten technologisch, wie gesagt, stehen wir gut da, sind wir gut aufgestellt in Deutschland im Cloud Computing. Ich bin bei dir. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir europäisch und deutsch eine klare Identität technologischer Art entwickeln, die uns auch in Zukunft unabhängiger macht, nicht komplett unabhängig, aber unabhängiger macht gegenüber asiatischen und amerikanischen Providern. Ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist.
Alles klar, jetzt haben wir die ganz großen Räder auch noch in Betrieb gesetzt. Bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren dann auch weiter entwickelt. Aber es ist ja gerade auch in der Tat viel Musik in dem Thema drin. Lieber Alex, vielen Dank für deine Zeit, für den vielen Input, den du uns auch hier gegeben hast. Ich glaube, beim Thema Cloud und Open Source stehen wir gerade am Beginn einer großen Revolution. Bin mal gespannt, wie die sich in den nächsten Jahren dann auch weiterentwickeln wird. Vielen Dank.
Danke dir, Felix. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
So, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.